Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina Meyer-Dirks, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Arne über die Fragestellung, wann ist so eine Transformation eigentlich fertig? Ich wünsche euch viel Freude beim Hören und einen guten Erkenntnisgewinn.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Ja, okay. Was brauchen wir vorm On-Knopf?
Die Aufnahme läuft schon.
Ach so, die Aufnahme. Lassen wir das drin?
Das lassen wir drin.
Was brauchen wir vorm On-Knopf? Alina, Podcast. Recht spontan überfalle ich dich mit einem Thema, wo ich mich einfach dafür interessiere, welche Gedanken du dazu aufbringst, weil es für mich gerade ganz aktuell ist. Also erstmal moin, schön, dass es klappt. Vielleicht fangen wir mal so an.
Ja, moin.
Und ich setze direkt an. Ich habe das just aktuell, bin ich in einer Organisation unterwegs gewesen, die jetzt schon einige Jahre transformieren, wie man so schön sagt. Und mir schlug so ein bisschen die Frage entgegen oder auch die Erwartungshaltung, jetzt müssten doch mal endgültig alle Probleme gelöst sein in dieser Organisation, weil wir doch schon so lange transformieren. Und dann fiel das Wort Reifegrad, was ich eigentlich ja gar nicht mag, aber dann dachte ich doch, das ist witzig. Lass uns mal über den Reifegrad von Organisationen nach einigen Jahren des Transformierens sprechen, und ich könnte mir vorstellen, dass die Überschrift dieser Episode hinterher lautet, wann ist meine Transformation eigentlich fertig?
Antwort nie.
Ja, genau. Lass uns da mal reingucken. Also vielleicht hangeln wir uns mal entlang von so Fragestellungen, wozu eigentlich Transformation? Was passiert dann in der organisationalen Praxis? Also wie wird Transformation üblicherweise betrieben? Wohin führt das und warum zum Teufel nach einigen Jahren des Transformierens hat man das Gefühl, wir sind immer noch nicht fertig?
Und ich würde total gerne die Fragestellung auch mit aufnehmen, der Unterschied zwischen Transformation und Change, wie du da drauf guckst.
Ja, genau. Dann nehmen wir die Buzzwords mit drauf.
Gut. Ja, lass uns das machen. Ich freue mich. Ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Ich versuche gerade mal so parallel meine Gedanken dazu zu sortieren. Denn wie du ja eben schon gesagt hast, das ist im Endeffekt eine Überraschungsepisode. Also wir wussten bis eben noch nicht, ob es hier klappt mit unserer Aufnahme und zu welchem Thema wir sprechen. Deswegen, ja, lass uns loslegen.
Lass uns loslegen und lass uns mal anfangen. Ich glaube, das Bild können wir recht gut abgeben und auch relativ kurz halten. Was sind Anlässe für Transformation? Also wo stehen Organisationen? Was sind Beobachtungen, die dazu führen, dass man sagt, so ganz platt in die Tüte gesprochen, so wie es ist, kann es nicht bleiben, da müssen wir was verändern.
Also aus meiner Beobachtung häufig Einbrüche in der Wertschöpfung, also wenn man merkt, so am Markt tut sich was und mit dem bisherigen Geschäftsmodell scheint es nicht mehr so richtig zu funktionieren. Also Umsätze brechen ein, Marge wird geringer, und wenn das über einen gewissen Zeitraum stabil ist, bricht Stress in der Organisation aus, berechtigterweise. Das ist so eine ganz große Kernkomponente, die ich eben beobachte. Und aber natürlich auch weitreichende Folgen, zum Beispiel beim Personal. Also wenn wir zum Beispiel Generationswechsel haben und Knall auf Fall ein großer Prozentsatz an Personal wegbricht, weil sie in verdiente Rente gehen oder wie auch immer, dann gibt es häufig auch solche Aspekte, dass man sagt, so, wir müssen irgendwie nochmal gucken, kriegen wir es auch mit weniger Personal hin, mit anderem oder wie auch immer. Also häufig Einflüsse, ja, von außen oder auch innerhalb der Organisation, wo man sagt, so kann man nicht weitermachen.
Also ich würde gerne ergänzen, wenn du sagst, Einbrüche der Wertschöpfung, das ist, lass mich das so, das ist ja ein guter Grund, sich darüber Gedanken zu machen, zu transformieren, wenn ich mal bei dem Wort bleibe. Ich beobachte noch einige andere. Also alles, was so in die Kategorie Trends und Moden fällt.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, also Agilitätswellen oder das, was im Fachsprech wir dann als Managementmoden bezeichnen, ob das vor ganz vielen Jahren so, alles musste lean sein, und dann gab es die lernende Organisation und Agilität und so weiter, und es es tönt immer so durch, als dürfte man das jetzt nicht verpassen, also diesen Zug jetzt bloß nicht verpassen, weil dann die Organisation nicht mehr zukunftsfähig ist. Das heißt, Bewegung ist immer so ein bisschen da. Ja.
Ich finde das gerade total spannend, weil ich glaube, wenn wir diese Podcast-Aufnahme vor 2 Jahren gemacht hätten, dann hätte ich auch so geantwortet. Und ich stelle gerade fest, dass ich aktuell keine Kunden habe, die das aus einem modischen Gedanken heraus tun, um das mal so zu formulieren, wo ich mich auch gerade frage, okay, hat sich da gerade was verändert? Und ich glaube, es hat sich was verändert durch den Krisenmodus ist jetzt auch so ein Alarmwort, ne? Aber durch die veränderte makropolitische Situation habe ich sehr, 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 sehr wenig Anfragen, wo es darum geht, lass uns mal irgendwie agil machen, sondern die meisten Organisationen können im Vergleich zu einigen Jahren vorher tatsächlich konkrete Probleme benennen. Das finde ich ganz spannend. Wie guckst du da drauf?
Ja, lass mich mal versuchen, das zu harmonisieren. Ich würde sagen, wahrscheinlich befeuert die so ein gewisser Handlungsdruck sogar noch Moden.
Möglich, ja.
Also man wird offener für auch strukturelle Veränderungen, weil es kritischer wird im Alltag. Und jetzt dann schiebt das Modewort agil beiseite. Aber alles, was mit Reorganisation, mit Transformation, mit wir müssen neue Produktbereiche entwickeln, wir müssen effizienter werden, wir müssen Bereiche zusammenlegen, wir müssen den Markt anders bespielen. All das sind ja Ansätze dafür, dass man sagt, jetzt braucht es mal eine, wenn ich nicht Transformation sage, würde ich sagen, eine Organisationsentwicklung. Mhm. Ja, also Anlässe gibt es genügend sozusagen. Und ein weiterer, nur um meinen ursprünglichen Gedanken mit aufzugreifen, ist häufig personelle Wechsel in Entscheidungspositionen. Also ich bin ja nicht neu in einer Führungsposition, vielleicht sogar in der C-Suite sozusagen auf einem C-Level, um dann zu sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Also auch da ist ja so ein bisschen der Erwartungsdruck, gerade weil so viel Veränderung im Markt stattfindet, zu sagen, irgendetwas muss sich ja verändern. Also man hat ja immer noch was vor zusammen.
Ja, ich könnte auch sagen, jeder König seinen Krieg, jeder Manager, jede Managerin ihre Transformation, ne?
Okay, also wozu Transformation? Es gibt gute Gründe, dass man wirklich konkret benennen kann. Wir haben an der und der Stelle Probleme, da läuft uns Markt weg, da brechen Umsätze ein und so weiter. Es gibt, bin geneigt zu sagen, aber eben auch jede Menge andere Anlässe, warum Organisationen anfangen, über Transformation nachzudenken, wenn wir bei dem Wort bleiben. Was passiert als nächstes?
Ja, mich hätte dahingehend noch deine Perspektive interessiert, wenn wir jetzt in diese Anlässe unterscheiden, kritischer Anlass und weniger kritischer Anlass, worunter ich sag mal, bei den kritischen Anlässen alles das subsumiere, dass man sagt so, oh, jetzt merken wir aber wirklich, wir müssen echt was tun, weil sonst ist das mit unserer Wertschöpfung nicht mehr so geschmeidig, hinzu, wir gucken mit einer antizipierenden Brille in Richtung Zukunft und sagen, vielleicht müssten wir was tun. Was ist dir als Berater lieber?
Die Frage ist fies.
Ich weiß, deswegen habe ich die
gestellt. Ich gebe eine Antwort drauf. Ich gebe eine Antwort vorher auf eine Frage, die du nicht gestellt hast, die ich aber erwartet habe. Die wäre gewesen, was beobachte ich häufiger?
Ja.
Beobachte zum Glück irgendwie noch relativ häufig Unternehmen, die sagen, wir können es jetzt gut machen, weil es uns noch gut geht sozusagen oder das Geschäft noch läuft, aber ja durchaus kluge Leute in den entscheidenden Positionen sitzen, die schon sehen, wenn wir mal so, muss gar nicht ein Fernglas sein, aber wenn wir mal in die Zukunft gucken, 3 Jahre, 5 Jahre, dann ist klar, da wird so viel passieren, dass wir uns verändern müssen. Das heißt, ich beobachte und auch die Projekte, die ich begleite aktuell, sind eher geprägt von, wir müssen das Tagesgeschäft weiter bespielen, weil wir heute noch gutes Geld damit verdienen, aber wir müssen parallel dazu auch Zukunft entwickeln. Und dann ist es eher die Spannung der Ressourcenallokation, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Energie darf in Zukunftsentwicklung fließen, mit der ich heute noch kein Geld verdiene und wo muss ich heute noch was bespielen? Jetzt die Antwort auf deine Frage, was ist mir lieber? Lass mich das nicht absolut beantworten, sondern mit manchmal ist es mir lieber, wenn der Schuh schon richtig drückt.
Warum?
Weil die Organisation aufnahmefähiger ist für oder widerstandsärmer sozusagen gegen Veränderung. Weil klar ist, es ist ja immer, ich mag diese klassischen Bilder nicht, wie zum Beispiel weg von hinzu Motivation und so weiter. Aber eine hinzu Motivation, wenn ich das dann trotzdem mal benutze, ist oft irgendwie, es wirkt wie so nice to have. Alle wissen irgendwie, man muss sich bewegen, aber es ist so, das ist ja Zukunft, kann sich auch Zukunftsahne drum kümmern sozusagen. Wenn aber klar ist, so wie es heute ist, so kann es nicht bleiben, sonst ist morgen schon der Ofen aus, dann geht Veränderung oft sehr schnell und sehr viel effizienter vonstatten.
Ja, da schließe ich mich an. Also weniger Zeit für, in Anführungszeichen, Tüdelkram, weil man sagt, so jetzt muss hier aber auch Schub und so. Ja.
Ja. Meine Frage von eben schmeiße ich nochmal rein. Jetzt haben wir, oft ja tatsächlich wir dann auch als in unserer Beraterrolle, aber manchmal ja auch Organisationen ohne externe Berater festgestellt, da soll jetzt also was verändert werden. Jetzt soll transformiert werden. Nur so auf einer Beobachtungsebene. Was passiert als nächstes in den Organisationen?
Ja, auf unterschiedlichen Ebenen passiert ganz viel. Also ich glaube, in vielen Organisationen geht dann erstmal der Planungsmarathon los. Mhm. Und das ist ja beides zugleich. Es ist auf der einen Seite Krux und es ist auf der anderen Seite ja auch sehr hilfreich. Warum? Also vielfach werden so Ansätze gefahren, dass man die Transformation in Change-Phasen einteilt. Ich habe das mehrfach schon in diesem Podcast gesagt, dass sich Organisationen halt echt nicht an Change-Phasen halten. Und trotzdem hat dieses Aufzeichnen von, wie denken wir uns das, ja tatsächlich auch eine Funktionalität, nämlich Unsicherheit bei den Rolleninhabern und Inhaberinnen zu reduzieren. Und vielleicht auch mal in gewisse Szenarien reinzugehen, wie man sich die Dinge vorstellt. Das erachte ich auch als sinnvoll. Die Frage ist nur, wie stoisch hält man sich an die aufgemalten Pläne und wie, ich sage mal, der Psychologe sagt kognitiv offen, also wie flexibel bin ich in der Rübe, um mich auf veränderte Rahmenbedingungen und Einflüsse einzustellen, die da kommen werden. Ja, das ist was ich viel beobachte.
Plus, und da ist schon die erste Sollbruchstelle aus meiner Sicht, wenn ich zu Beginn noch bei Problemen bin, die ich ja brauche, also Anlässe, sage ich mal, der Transformation, dann geht danach als erstmal die Lösungssuche los und man schießt sich ein auf eine Lösung, von der man glaubt, dass sie helfen wird. Also ein Modell, ein Zielbild, deswegen war ich eingangs bei Moden, also eine Management-Mode zum Beispiel, es muss die agile Organisation sein oder die dezentrale Organisation oder selbstorganisierte Teams oder eine andere Führungsidee, laterale Führung. Also man glaubt jetzt, es gibt ein Kontramodell zu dem Status quo sozusagen, mit dem man die Probleme löst. Und auf Basis dieser bereits gefundenen Lösung dann, jetzt bin ich bei dir, passiert das, jetzt wird Projektplan gemacht. Und das ist ja auch sinnvoll, dass man sagt, okay, ne, wenn wir das und das vorhaben, dann brauchen wir verschiedene Schritte, um dorthin zu kommen. Jetzt meine 2 Cent dazu, man verliert in dem Moment aber oft schon das Wofür eigentlich transformieren aus den Augen und man dreht sich irgendwann nur noch darum, jetzt richtig diese gefundene Lösung umzusetzen und ist gar nicht mehr, um deinen Sprech aufzunehmen, kognitiv offen dafür, zeigt das eigentlich die Wirkung, die wir uns versprechen, also wird es besser mit der Wertschöpfung, lösen sich die Probleme, ist das mit den Mitarbeitenden besser, sondern es dreht sich alles nur noch darum, ob man jetzt richtig diese Mode einsetzt in der Organisation.
Ja, plus, was mir gerade noch auffällt, das ist passiert mir nicht häufig, weil die meisten Kunden, die uns ansprechen, die wissen ja, mit welchen Brillen wir auf eine Organisation gucken. Und gerade wenn es um Transformation und Reorganisation geht, dann ist es natürlich noch bedeutungsvoller für uns, die Strukturen in den Vordergrund zu rücken und die Menschen erstmal Menschen sein zu lassen. Was mir aber sehr, sehr häufig in diesen Phasen, wo es dann auch sehr stressig wird, auffällt, ist, dass dann viel personifiziert wird. Was meine ich damit? Der Blick auf die Führungskräfte, aufs Management wird sofort gerichtet. Es wird eben auch die Kompetenzfrage gestellt. Wohin müssen wir sie denn entwickeln? Es ist gar nicht so, dass ich das schlecht finde. Natürlich darf man diese Frage stellen. Nur wäre es mir einfach sehr lieb, wenn man das nachgelagert täte. und sich erstmal auf die Strukturen fokussiert. Mhm. Also schnell so diese Komplexitätsreduktion von, ja, wir haben diese Probleme in der Wertschöpfung, weil da machen Leute ihren Job nicht. Und so einfach ist es ja nicht. Also meistens jedenfalls nicht. Es kommt auch vor. Ich will hier gar keinen vom Pferd erzählen, aber es ist halt seltener. Und ich fokussiere mich dann halt lieber, oder wir bei Kurswechsel fokussieren uns dann lieber auf das, was wir entscheiden und beeinflussen können. Und das sind erstmal die Strukturen.
Lass uns mal vielleicht noch aufnehmen, die Frage nach der Reife, die mir jetzt ja da entgegengeschlagen ist. Also jetzt entwickelt sich eine Organisation, nehmen wir mal an, da läuft vieles, was man sich gedacht hat, in die Richtung, die man sich gedacht hat. Also man verändert jetzt Organisationsstrukturen, man verändert die Programmatik, wie wir dann sagen, also führt irgendwelche Methoden ein, schafft andere Regeln ab, setzt Teams anders zusammen, lässt sie nach einer anderen Logik arbeiten, etabliert vielleicht eine andere Idee von Führung, und jetzt zieht ein bisschen Zeit ins Land und da mache ich mal Stopp. Und jetzt frage ich mich zwischendurch, jetzt drücke ich mal bewusst auf die Bremse und sage, und jetzt reflektiere ich mal, angenommen, Organisationen würden das wirklich systematisiert tun, wo stehen wir jetzt eigentlich nach, denk dir was aus, nach 12 Monaten, nach 18 Monaten, nachdem jetzt so ein bisschen transformiert worden ist?
Ja, ich hatte direkt im Kopf, als du gesagt hast, und dann passiert das so, wie man sich das gedacht hat, dass in meinem Kopf direkt aufging, ja, das muss ja nicht gut sein. Dann ist auch wieder die Frage, was ist gut? Also es kann ja sein, dass ich mir was überlege, wie eine Organisation sein soll. Dann funktioniert das auch so, aber es treten auf einmal Probleme auf, die vielleicht sogar schwerwiegender sind als die Probleme, mit denen man, weshalb man die Transformation gemacht hat. So, das kann ja durchaus auch passieren. Ja, aber du fragtest nach dem Reifegrad. Also ich tue mich halt irgendwie mit diesem Begriff so schwer, weil Reife wofür? Also so eine Organisation, solange sie am Markt ist, verarbeitet Kommunikation, es werden Entscheidungen getroffen, und um das jetzt mal weniger sperrig zu machen, solange Rechnungen geschrieben werden, ist die Wiese ja erstmal grün. So, jetzt kann man sagen, Meyer-Dix, das ist vielleicht auch ein bisschen platt. Also für mich muss eine Organisation keinen Reifeanspruch haben. Das, was ich wissen will, ist, oder was ich beobachten möchte, ist, kann die Organisation die Impulse, die vom Markt kommen, verarbeiten, und wie entwickelt sich Kommunikation? Und wenn wir beim Thema Reife sind, dann bin ich tatsächlich eher so in psychologischen Modellen unterwegs oder auf einer Kompetenzebene, und selbst da mag ich den Begriff nicht wirklich gerne, aber dann wären wir eher bei der Fragestellung, was müssen Menschen in was muss Personal in Organisationen denn eigentlich mittlerweile leisten können, damit man mit dieser Komplexität der Außenwelt umgehen kann? Und dann sind es für mich vorrangig zwei Dinge, die brauchen aus meiner Sicht eine Konfliktaffinität und auch eine Frustrationstoleranz. Also das fand ich ja hervorragend von Klaus Eidenschink, dass er das neulich auch nochmal bei LinkedIn so betont hat, weil ich mir so denke, ja, genau darum geht's. Also wir reden immer über Optimierung und so weiter, aber keiner guckt mal da drauf, wie anstrengend das eigentlich ist, als Mensch in einer Organisation mit diesen ganzen Zumutungen zu leben. Und das finde ich ein spannender Punkt. Und da können wir von Reife reden, aus meiner Sicht, wenn man das dann wollte, auch zu sagen, okay, das müssen unsere Leute können. Auch übrigens in einem Transformationsprozess.
So. Ich habe ja eingangs schon gesagt, auch zu dir, dass mir dieses Thema gerade auf Beratungskundenseite sozusagen entgegengeschlagen ist. Ich habe auf einer Kundenveranstaltung, letzte oder vorletzte, warum muss ich gucken, habe ich einen Vortrag gemacht zu genau dieser Frage. Wie reif sind wir eigentlich jetzt nach diesen paar Jahren der Transformation? Und man überlegt sich dann ja, wenn man auf so einer Bühne steht und da viele Leute zuhören, wie man das auch einigermaßen so gestaltet, dass das nicht trockene Theorie ist, sondern dass das irgendwie nett ist. Und ich fing an mit dem Satz, den ich irgendwann mal gehört habe über Männer, und der geht so: Männer werden 7, danach wachsen sie nur noch.
Oh Mann, Arne.
Und ich habe gesagt, ist sehr stereotypisch, aber ich habe dann gesagt, ich glaube, mit Organisationen ist das nicht anders. Die werden 7, also wenn die gegründet werden, dann bilden sich irgendwann Strukturen aus und es bildet sich Kultur aus und dann machen die Blödsinn, aber irgendwie kommen sie ja doch meistens durch. Und dieses meistens Durchkommen, das schließt gut an das, was du gerade gesagt hast, also an Konfliktfähigkeit oder ich habe das Wort benutzt letzte Woche, Paradoxiefähigkeit. Was meine ich damit? Wenn ich nochmal auf die Anlässe gehe, warum transformieren Unternehmen eigentlich? Dann ist es häufig sowas wie der Markt wird sich in Zukunft stark verändern, durch gerade wird die KI-Sau durch alle möglichen Unternehmen getrieben. So, was macht das eigentlich mit unserem Geschäftsmodell? Wir müssen fähig sein, das zu integrieren bei uns. Wir müssen besser innovieren können. Wir müssen besser abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, weil die Probleme komplexer werden und gar nicht mehr so fragmentiert in Silos bearbeitet werden können. Und jetzt fange ich an, auf der Basis zu transformieren im Sinne von, wir müssen innovativer werden, wir müssen vernetzter arbeiten. Und jetzt fängt eine Organisation an, das meinte ich eben mit, geh mal davon aus, das klappt, was man sich da gedacht hat. Jetzt werden die innovativer, jetzt arbeiten die vernetzter, jetzt stellen die fest, oh, das ist ja ineffizient. Da entstehen jetzt dezentral Entscheidungen, die gar nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Und da müssen wir doch mal wieder über Reporting-Strukturen nachdenken, damit wir diese Ineffizienzen rauskriegen. Also man geht sozusagen von einem Status quo, den man beschreibt als wir sind zu wenig effizient, wir arbeiten zu wenig übergreifend in Netzwerken, bestenfalls dahin, dass das besser funktioniert und man stellt fest, das hat einen Preis und der gefällt einem nicht. Und jetzt entstehen in den Organisationen dann eigentlich so Gegeninitiativen, dass man sagt, naja, wir wollen ja nicht zurück zur alten Welt sozusagen, aber irgendwie ein bisschen was davon wollen wir doch wieder haben. Und das passt, glaube ich, gut zu dem, was du Konfliktfähigkeit genannt hast oder ich dann Paradoxiefähigkeit. Und da würde ich auch den Begriff Reife nochmal aufgreifen, dass ich sage, eine reife Organisation, ich mag den Begriff auch nicht, aber wenn ich ihn dann benutzen soll, ist eine, die in der Lage ist, nicht davon auszugehen, dass es diesen Idealzustand gibt, dass ich innovativ und effizient bin, dass ich stabil und flexibel bin, dass ich gut planen kann und aber ganz viel experimentieren kann, weil ich kriege das eine voll oder das andere voll, aber nicht beides gleichzeitig, sondern ich bin immer irgendwo in between.
Ja, beziehungsweise da hänge ich gerade so ein bisschen, weil ich das schon erlebe, dass Organisationen ja auch diese Spannbreite teilweise abbilden und dass das dann wiederum zu Konflikten führt. Ne? Also Bereiche, die sehr, sehr effizient unterwegs sind und dann andere Bereiche, die dann eher sehr, sehr effektiv unterwegs sind. Und dann das heißt, wir haben dann irgendwie beides von dieser, ich mag eigentlich diesen Begriff der Paradoxie nicht, aber dieser Spannung da sozusagen am Start. Und das führt dann aber wiederum zu einer Spannung bei den Leuten im Kopf, weil diese Unterschiedlichkeit nicht mehr so gut verarbeitet werden kann. Und deswegen sind natürlich auch, ich sag jetzt mal, Organisationsmodelle, wie wir sie aus den Zeiten des Taylorismus kennen, ne? Matrixorganisation, Pyramidenorganisation und so, natürlich darauf ausgelegt, maximal auch Unsicherheit und Komplexität zu reduzieren. Da laufen viele Dinge auch überhaupt nicht gut und vieles verlagert sich dann eben auf die Hinterbühne. Das macht für Leute dann einen anderen Konflikt auf. Aber es gibt zumindest mal, so erzählt man sich dann eben, klare Kommunikationswege und einen sehr klaren Sprech, wie das hier eigentlich zu laufen hat, nämlich beispielsweise top-down. Ich stelle das jetzt natürlich vereinfacht dar, aber um da nochmal zurückzukommen auf deine Reife-Thematik. Ich beobachte das am ehesten oder bekomme einen Eindruck davon, je nachdem, wie sich die Kommunikation ausgestaltet und wie wie auch der Diskurs über kritische Themen ist, ne? Also das ist halt das. Es ist vielleicht sogar eher dann so ein gruppendynamisches Phänomen. Daran würde ich es eher festmachen. Genau.
Weißt du, warum mir das Wort oder der Begriff Reife dann irgendwie auf eine gewisse Art doch gefällt in diesem Zusammenhang der Transformation?
Ich ahne, was kommt.
Ja, dann willst du erst sagen, was du ahnst, oder soll ich erst sagen, was ich meine?
Ja, ich möchte erst sagen, was ich ahne. Was ich ahne, genau. Also im Endeffekt, wir reden doch häufig von naiven Höchstleistern.
Ja.
Geht das in die richtige Richtung? Nein?
Nee.
Okay, ich hatte gedacht, dass wenn man so sagt, man hat naive Höchstleister, also so ein kleines Start-up und dann wachsen die kaputt, dass dieses Kaputtwachsen ja eigentlich in Anführungszeichen eine Unreife ist und dass so ein naiver Höchstleister, wenn man das jetzt mal so vergleicht, vielleicht eher wie, ja, jemand ist, der so im Heranwachsen halt ist. Und wenn aber eine kaputtgewachsene Organisation ins Reflektieren kommt und sagt, hey, wir müssen hier was umstellen, dann ist das für mich die reife Organisation. Ich hatte gedacht, in diese Richtung gehst du.
Ja, so ganz weit weg ist es dann doch nicht. Ich streiche das naiv. Ich will auf die echten Höchstleister hinaus, ja, okay. Gerd Wohland ja immer sagt, die unterscheiden sich von den anderen Organisationen dadurch, dass sie ihren Verstand dazu nehmen.
Ja.
Was meint er damit, dass sie das Ganze mit Theorie durchdenken können und besser durchdenken? Mhm. Und mit besser meine ich, ist ja auch eine Kategorie besser. Besser heißt für mich in dem Zusammenhang, man läuft nicht in die Modellfalle. Man lässt sich nicht von Moden blenden, sondern ich mache mir bewusst, dass ich, ich muss innovieren, aber ich muss auch stabil den Alltag weiter bewältigen. Und da ist ja sogar Fragmentierung, also Abteilungsbildung, oft eine Lösung. Ja. Wenn ich sage, die Produktion läuft stabil und in der Forschung und Entwicklung darf experimentiert werden, dann trenne ich bewusst Kontexte. Mhm. Und wo ich hin will gedanklich, und das muss ich bei der Transformation, wenn ich denn eine plane zu Beginn, berücksichtigen, dass ich am Problem bleibe. Du hast gesagt, die Wertschöpfung bricht mir weg. Wo genau und wo müssen wir in diesen, ich benutze jetzt deinen Begriff, Spannungsfeldern, Effizienz versus Innovation, Stabilität versus Flexibilität, Planung versus Experimentieren, zentral versus dezentral, hierarchisch versus lateral und so weiter. Wo, in welchen Kontexten müssen wir wie genau transformieren, damit das ursprünglich begründete Problem wirklich eine Lösung findet und damit ich mich nicht irgendwann in diesem Modellcharakter befinde und frage, haben wir jetzt eigentlich das ursprünglich ausgesuchte Modell richtig umgesetzt? Damit lande ich immer in der Sackgasse.
Ja, und das ist auch so interessant, weil neulich auch gerade beim Kunden erlebt, dann wurde da eben besagter Phasenplan vorgestellt und man hatte sich eigentlich vorher drauf committed, dass man anfängt zu experimentieren und zu pilotieren. Und ich fand das super interessant, weil das den Projektleitenden massiv unter Stress gesetzt hat. Mhm. Weil natürlich, und da bin ich wieder bei diesem Phänomen von vorhin, na, Personifizierung und Zuschreibung, da werden natürlich auch Leute dran gemessen, das Vorhaben aufgehen. Und das sind dann diese ganzen Phänomene, die es halt schwierig machen, da einen, was heißt schwierig machen, aber das ist anspruchsvoll, diesen Diskurs zu führen, wenn man selber in dieser Rolle ist. Als Berater ist das ja total einfach. Ne? Ich kann da meinen Senf zu abgeben, ich kann kritisch sein, im schlimmsten Fall verliere ich ein Mandat. Ja, ist dann ärgerlich, aber mein Kühlschrank ist trotzdem voll, Klopf auf Holz. So. Aber wenn jemand in der Organisation dieses Mandat hat, diesen in Anführungszeichen Prozess zu treiben, daran auch gemessen zu werden, daran auch Karriereziele also auch Karriereziele darauf zurückgeführt werden oder Karriere deswegen entsteht, dann geht man natürlich auch ein bisschen anders an die Sache ran. Und das ist häufig auch ein Hinderungsgrund. Also das klingt jetzt so platt, aber so offen und so reflexiv, wie man sich das häufig wünscht. An der Stelle ist dabei auch die Frage gestellt werden, wer ist eigentlich Mann? Dann wird es schon häufig ziemlich komplex.
Und das wäre dann ja wieder nach der jetzt aufgemachten Definition unreif, wenn ich, also es ist für uns Organisationsentwickler, für die mit gut informiert durch Theorie, ist ja klar, wenn ich flexibler werden will, dass das zulasten von Stabilität geht. Und wenn ich das aber, ich greife das auf mit den Führungskräften, wenn ich das, was schlechter wird, dadurch, dass etwas besser wird, was ich möchte, personifiziere, dann ist dieses Stresserleben von den Führungskräften ja das schlechte Erwartungsmanagement im Sinne von, und da bin ich wieder bei, es gibt die ideale Organisation und wenn es das nicht ist, dann sind die Führungskräfte schuld. Lass uns mal einen Schuh draus machen. Was heißt das jetzt für Transformation und die Frage, also ich habe ja eingangs gesagt, warum bin ich nach vielen Jahren des Transformierens immer noch nicht fertig? Ich würde ansetzen, weil das nie aufhört. Hast du ja gesagt, ne? Also dieses ich mache mal, und das passiert ja, zurück zum Anfang der Episode, der Anlass für wir müssen transformieren oder wir müssen Change machen oder es muss sich etwas verändern, ist ja immer so ein Abgleich mit des Status Quo mit den Umweltanforderungen. der Markt verändert sich, die Kundenansprüche werden anders, da bricht Wertschöpfung ein, hier laufen uns Kunden weg, hier sind wir nicht gut darin, neue Talente zu gewinnen. Das sind ja immer die Anlässe. Und jetzt fange ich an, etwas zu transformieren. Und nochmal, es gibt nicht die ideale Organisation. Jetzt werde ich vielleicht an einer Stelle besser. Und jetzt muss ich mal ein halbes Jahr später, ein Jahr später, 18 Monate später reflektieren, wie sind denn jetzt eigentlich die Umweltanforderungen? Und passt dieses der neu transformierte Zustand eigentlich noch zu den sich mittlerweile wieder veränderten Umweltanforderungen oder müssen wir wieder etwas verändern? Und dieses ständige Justieren zwischen diesen Spannungsfeldern, wir müssen effizienter werden, wir müssen aber auch innovieren und so weiter, das ist im Prinzip Organisationsentwicklung. Und dann ist die reife Organisation für mich eine, die das systematisiert als normalen Modus des Organisierens berücksichtigt, dass Organisation ständig verändert werden muss.
Ja. Und das, also da kann ich total gut mitgehen gedanklich und würde gerne noch ergänzen, weil ja auch gerne so von gelungener Transformation oder so gesprochen wird. Gelungen ist es dann, wenn man sich, glaube ich, von den vorab gesetzten Erwartungen befreien kann. Also der Mensch tickt so, er setzt Erwartungen, die Zukunft soll sich bitte erwartungskonform verhalten und dann ist es gut. So platt ist es in Organisationen aber nicht. Also ich habe eine Erwartung, die Organisation verhält sich anders und dann ist es häufig so die Frustration. Spannend ist ja, dahin zu gucken und zu sagen, das verhält sich anders und was da dran ist jetzt eigentlich hilfreich für uns. Im Sinne der Wertschöpfung, im Sinne von wie auch immer und wie arbeiten wir damit weiter. Also eher zu gucken, progressiv, hey, wie gehen wir damit an, anstatt immer wieder Korrektur auf das ehemals gesteckte Ziel. Und das ist was, das erlebe ich sehr, sehr wenig, weil das assoziiert wird in vielen Köpfen mit einer Niederlage. Das verhält sich nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und das ist schade, weil das ist, wir können Komplexität so nicht denken. Das ist zu wild. Ja.
Lass mich ergänzen wahrscheinlich. Wir haben das Gleiche im Kopf. Ich habe es in anderen Worten und will nochmal abprüfen. Also dieses Erwartung. Am Ende muss ich ja schon überprüfen, wird die Wertschöpfung besser? Löst sich das Problem? Löst sich der Anlass sozusagen in die Richtung? Mich von der Erwartung zu verabschieden, dass das am Anfang einer Transformation entwickelte Zielbild am Ende genau so eintrifft und ich mit diesem fertigen Zielbild, was ich am Anfang hatte, genau dieses Problem löse, das ist naiv. Sondern, wir sind zusammen. Also das muss ich berücksichtigen, dass das, was am Ende dabei rauskommt, was ich Transformation nenne, wahrscheinlich etwas ganz anderes ist als das, was ich am Anfang angenommen habe. Und dann ist die Referenz ja die wir immer betonen, die externe, nämlich gelingt es uns mit dem, was da passiert, besser die Kundenprobleme zu lösen, die Mitarbeiter zufrieden zu machen, besser zu innovieren, marktfähiger zu werden am Ende.
Ja, und kleiner, ich würde gerade sagen Spoiler, das ist das falsche Wort, aber kleine Desillusion an der Stelle. Die perfekte Organisation gibt es nicht und man wird sehr demütig, wenn man in Organisationen arbeitet, weil es entstehen halt immer neue Probleme. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber man malt sich das dann häufig so positiv aus und investiert da auch ganz viel Kommunikation rein, was dann genau wieder zu dem Punkt zurückführt, dass man die Leute nicht dahin bringt, in der Organisation zu sagen, hey, das wird frustig und das ist auch okay, sondern man bläht das häufig auf mit ganz schwurbeligen Metaphern oder so. Und das ist was, das finde ich, könnte anders betrieben werden. Also Sachlichkeit.
Ja, das vertagen wir mal in eine andere Session. Also das, was man sich über Change dann erzählt, nach innen und nach außen, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Ja.
Alina, vielen Dank für die kurzweilige Session.
Sie.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Schönen Freitag, Arne.
Dito.
Danke.